Deutschlandfunk Kultur Interview.
Was ist, wenn es nicht reicht? Wenn die medizinische Gesundheitsversorgung in Corona-Zeiten nicht für alle ausreichend ist? Die Frage kennen wir aus dem Frühjahr von dramatischen Bildern aus italienischen Krankenhäusern. Und sie stellt sich jetzt wieder, noch nicht dramatisch, aber quasi vorsorgend, stellt Christian Drosten, der Chef-Virologe an der Charité, schon mal dieses Szenario auf.
Insgesamt hat die Charité 400 Intensivbetten, 160 sind im Moment mit Covid-19-Patienten belegt. Letzte Woche waren das 80 und in der Woche davor waren das ungefähr 40. Nächste Woche, wenn es alles so weitergeht, werden wir im Bereich von 300 solcher Patienten sein. Und auch das rechnet sich zwangsläufig so durch, in dieser Härte. Die Charité hat aber nur 400. Und die Patienten, die in den restlichen Betten liegen, die werden auch nächste Woche da noch liegen, ob die Covid-19 haben oder was anderes. Die werden nicht plötzlich gesund.
Also das ist die Rechnung, die Darstellung Christian Drostens, natürlich mit der Hoffnung, dass es am Ende nicht so weit kommt. Aber lassen Sie uns mal durchspielen, was wenn doch. Und das tun wir hier zu dritt. Thorsten Janschek, früher unter anderem Leiter der Redaktion Religion und Gesellschaft bei Radio Bremen, jetzt Chef des Aktuellen hier im Deutschlandfunk Kultur. Und zu uns gekommen ins Studio ist Wladimir Balzer, mein Kollege, der zu diesem Thema recherchiert heute. Und uns eigentlich, das wäre jetzt meine Hoffnung, dass Sie uns einfach das Regelwerk präsentieren könnten. Ja. Aber das gibt es nicht.
Es gibt keins. Es gibt eigentlich nur Hinweise, es gibt Leitlinien, Empfehlungen. Es gibt auch so etwas wie sogenannte Sichtungsschemata, die es natürlich auch schon immer gab in der Notfallmedizin. Also gerade bei akuten Situationen, etwa Terroranschläge oder größere Unfälle, nach denen man dann eben schaut und eben sichtet, wie ist die Patientenlage, wem wird zuerst geholfen, wer wird am schnellsten ins Krankenhaus transportiert. Ansonsten sind das alles rechtlich-ethische Debatten, aber es gibt keine klaren rechtlichen Regelungen. Und das ist ja auch eine der Forderungen von vielen, die sagen, okay, jetzt muss tatsächlich die Legislative Schritte einleiten, dass tatsächlich da etwas passiert.
Stichwort ethische Debatten. Es gab ja, daran habe ich mich erinnert und das bestätigt bekommen von Thorsten Janschek, der nämlich extra nochmal reingeschaut hat. Es gab ja den Deutschen Ethikrat, der sich genau mit diesen Fragen auch im Frühjahr beschäftigt hat.
Ja, der hat aber auch festgestellt, dass es keine abschließende, umfassende rechtliche und ethische Regelung dafür gibt. Das kann es auch nicht geben, weil da sozusagen so starke existenzielle Situationen heraufbeschworen werden und auch so rechtlich heikle Diskussionen angezettelt werden, dass man das nicht so einfach entscheiden kann. Also ist, glaube ich, ganz wichtig, erstmal die staatliche Seite, weil da geht es ja dann um Gesetze und sowas, hervorzuheben. Erstmal ist die Garantie der Menschenwürde, also die fordert geradezu eine völlig egalitäre Basisgleichheit in Behandlungssituationen. Das heißt, es darf gar keine staatliche Unterscheidung zwischen dem einen und dem anderen geben, der Bevorzugung des einen und der Benachteiligung des anderen. Das darf es nicht gehen. Auch weil, und das ist, finde ich, ein ganz interessantes Argument, auch weil es die Aufgabe des Staates ist, die Fundamente seiner Rechtsordnung, und das ist die Verfassung, auch in extremen Krisensituationen aufrechtzuerhalten. Und das folgt dann, dass man die Triage, das ist ja der, sozusagen dieser Begriff der Auswahl, dass man die beachten muss. Es gibt dann so drei Szenarien. Triage ex ante, das heißt also, wie Wladimir Balzer es gerade gesagt hat, jemand kommt, es entsteht eine Situation, dass man sehr viele hat, die irgendwie anlanden in einer Behandlungssituation, und dann gibt es zwei Möglichkeiten eigentlich nur, und dies ist fast unproblematisch, kann man nur sagen, weil es immer noch existenziell ist. Entweder man nimmt die, wie sie kommen, der Reihenfolge, first come, first serve sozusagen, oder man überlässt es dem Zufall, indem man Lose verteilt und dann zieht. Ja, das ist noch eine unheikle, in Anführungszeichen, aber unheilige Situation. Dann gibt es eine Triageprävention, also ich halte so und so viele Betten zurück für besonders schützenswerte Menschen, also der berühmte Familienvater, 36 Jahre alt, mit drei Kindern. Das geht aber rechtlich gar nicht, weil das Vorenthalten einer, so habe ich es zumindest gelernt, einer Behandlung könnte dann Totschlag sein und ist im Strafrecht eindeutig geregelt, oder unterlassene Hilfeleistung wäre das dann. Und dann kommt der harte Fall, Triage ex post. Also das heißt, man hat alle Betten belegt, dann der 85-Jährige, es kommen weitere Patienten, der eine große Überlebenschance hat, wenn er denn schnell beatmet werden würde. Und das ist sozusagen die heikle Geschichte. Und da kann man sagen, objektiv rechtens ist der Entzug einer Behandlung in keinem Fall, zumindest nach geltendem Recht,
nicht. In Deutschland.
Ja, es ist international ein bisschen unterschiedlich. Es gibt aber nirgendwo, zumindest nach einer neuesten Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung, tatsächlich nirgendwo auf der Welt klare Gesetze, die eine Triage regeln. Es gibt nur, sage ich mal, relativ strengere Leitlinien, zum Beispiel in Norwegen und in Großbritannien, wo zum Beispiel Mitarbeiter des Gesundheitswesens tatsächlich priorisiert werden sollen, wenn die also infiziert sind, da wir ja sowieso einen Personalmangel haben. Das ist ja auch ein großes Problem, dass diese dann schneller behandelt werden sollen, denn wir reden ja hier tatsächlich, wenn wir über die Kapazitäten von Intensivstationen reden, gar nicht mal nur über die Infrastruktur, sondern vor allem über den Personalmangel. Also das ist übrigens auch bei meinen Recherchen ist mir aufgefallen, was das Melden von freien Intensivbetten in deutschen Krankenhäusern angeht, da werden vor allem die technische, sozusagen das Infrastrukturelle wird dort gemeldet, aber nicht die Situation des Personals. Deswegen sind die Zahlen oft auch schwierig, kaum belastbar letztlich.
Ja. Thorsten Janschek, was Sie dargelegt haben letztendlich, das ist in sich total schlüssig, führt aber am Ende dann dazu, dass man diese Entscheidungen, die dann möglicherweise doch getroffen werden müssen, den handelnden Menschen vor Ort hinlegt, den Ärztinnen und Ärzten, dem Pflegepersonal.
Das darf eben nicht passieren. Und das ist sozusagen unterhalb des staatlichen Agierens, darf die Entscheidung nicht am Krankenbett stattfinden, also in der persönlichen Beziehung zwischen Arzt und Patienten. Sondern sie muss stattfinden anhand von Kriterien. Herr Balz hat es ja eben gerade gesagt, dass man sagt, es gibt vielleicht eine Priorisierung aufgrund von völlig transparenten Kriterien. Und es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, das auch sozusagen rechtlich einwandfrei zu machen. Also ich könnte zum Beispiel ein Patiententestament machen, das unter bestimmten Bedingungen sagt, wenn ich in die Situation komme, würde ich meinen Platz frei machen als sehr alter oder als sehr kranker, vorbelasteter Mensch, jemandem, der eine größere Prognose hat. Das ist aber so heikel alles. Also wir müssen immer daran denken, dass zum Beispiel diese aktive Sterbehilfe bei uns strafrechtlich verboten ist. Ja, und das wäre, und
da ragt das rein, genau.
Da ragt das genau rein. Ja. Jemanden die Beatmung zu entziehen, das geht bei uns in dieser Weise nicht. Trotzdem muss es den Verbänden möglich sein, Triage-Situationen zu bewältigen. Das Einzige, was uns wirklich in dieser Debatte hilft, ist die Triage mit allen Mitteln zu vermeiden.
Also, das heißt, dass wir genug Kapazitäten haben.
Mehr Personal vor allem.
Mehr Personal. Ja. Auf der einen Seite die Aufrüstung des Krankenhauswesens. Daran arbeiten ja alle. Zugleich aber auch das Bewusstsein der Bevölkerung, dass das nicht vorkommen kann, weil es nämlich diese existenziellen, heikelsten Entscheidungen am Lebensende oder zur Erhaltung des Lebens betrifft.
Einen kleinen Begriff will ich noch kurz in die Runde werfen, der mir bei meinen Recherchen aufgefallen ist, da sind sich ja eigentlich alle einig bei ihren Stellungnahmen, der Begriff der klinischen Erfolgsaussicht. Also unabhängig vom sozialen Status, ob man jetzt nun Vater von drei Kindern ist oder, Trinker, der 80 Jahre alt ist und alleine lebt, unabhängig vom Alter und unabhängig von eventuell Vorerkrankungen. Die reine klinische Erfolgsaussicht, also die Frage, inwieweit kann diesem Menschen tatsächlich geholfen werden mit einer Intensivbehandlung in diesem Moment, das ist das Kriterium, auf das sich eigentlich alle Stellungnahmen von Ethikrat über medizinische Fachgesellschaften einigen können.
Dankeschön, Wladimir Balzer. Bis hierhin, Sie bleiben ja an diesem Thema dran. Das wird uns heute auch im Laufe des Tages noch beschäftigen. Dankeschön an Thorsten Janschek. Bis hierhin.